Bevor wir loslegen, wollen wir noch eine kurze Triggerwarnung dalassen. In dieser Podcast-Folge sprechen wir unter anderem über schwere Gewalttaten, auch gegen Kinder und Frauen. Wenn das für euch Themen sind, die schwer zu ertragen sind gerade oder mit denen ihr euch unwohl fühlt, dann hört euch diese Folge von Faust Forward am besten nicht alleine an oder stattdessen lieber in eine andere Episode rein. Hier geht's jetzt erstmal los mit der letzten Folge von Faust Forward.
Es war mir vorher überhaupt nicht klar, wie viel Mord und Totschlag es da gibt. Und das hat diesen jungen Menschen, diese junge Frau dazu gebracht, ihr eigenes neugeborenes Kind zu töten.
Dass Goethe in der Funktion als Geheimer Rat sich noch dafür ausgesprochen hat, die Todesstrafe beizubehalten.
Faust war ein egoistischer, narzisstischer, größenwahnsinniger Mann.
Wie viele Jahre würden die beiden wohl als Haftstrafe aufgebrummt bekommen?
Der Faust ist sowas von schuld, aber sowas von.
Faust Forward.
Der Teufel steckt im Detail.
Mit Sophie Hartmann
und Stefanie Hock.
Betrug. Täuschung, Hausfriedensbruch, Diebstahl, Verführung Minderjähriger, Körperverletzung, Beihilfe zum Mord, Kindsmord. Ich könnte noch eine Weile so weitermachen und nein, keine Sorge, ihr seid in eurem Audioplayer nicht versehentlich bei einem True Crime Podcast gelandet, denn all das, was ich gerade aufgezählt habe, kommt auch in Goethes Faust vor. Man könnte sogar meinen, Goethe hat in Sachen True Crime aus den Vollen geschöpft. Genau darauf wollen wir in dieser letzten Folge von Faust Forward einmal schauen, auf Faust durch die Brille von Strafrecht und Justiz. Also was würde heute vor Gericht landen? Wer trägt welche Schuld? Wer kommt davon? Darüber sprechen wir jetzt mit Funda Bicakoglu. Sie ist Rechtsanwältin und Strafverteidigerin im echten Leben und einigen vielleicht auch im TV bekannt als Staatsanwältin in verschiedenen Gerichtsshows. Wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Funda Bicakoglu.
Hallo, ich freue mich sehr und wir können uns gerne duzen, wenn Sie möchten.
Sehr gerne.
Mein Name ist Funda.
Hallo Funda.
Hallo.
Hallo.
Funda, du hast mir ja schon in Vorgesprächen gesagt, dass du nicht nur perfekt für diese Folge geeignet bist, weil du natürlich dich in Sachen Recht und Strafrecht sehr gut auskennst, sondern auch, weil du bekennender Faust-Fan bist. Wie kommt das?
Absolut.
Liegt das daran, dass es da auch so wahnsinnig viele Straftaten, Straftatbestände in diesem großen literarischen Werk zu finden gibt oder hat es andere Gründe?
Nee, ganz hat damit nicht die Bohne was zu tun. Das liegt an meinem Deutschlehrer. In der Oberstufe hatte ich Deutschleistungskurs und ich hatte den begnadetsten, eloquentesten, großartigsten Deutschlehrer aller Zeiten, der uns den Faust näher gebracht hat. Ja, und das war toll. Und seitdem liebe ich den Faust.
Da gehen die Grüße mal raus, stellvertretend an die Deutschlehrer, die da doch auch die Leidenschaft entfachen können. Ne?
Also ja,
die Wichtigkeit darf man da nicht unterschätzen.
Und die habe ich wirklich bis jetzt, und das habe ich meinem Deutschlehrer zu verdanken.
Aber im Vorhinein habe ich mir das auch schon gedacht, da gibt es natürlich auch viele Überschneidungen zu deinem aktuellen Beruf, ne? Also was so Auslegung von Texten und so weiter anbelangt, da ist man ja auch nicht so weit davon weg, würde ich mal behaupten.
Ist man nicht. Wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich erst durch eure Anfrage und durch diesen Podcast bin ich erst auf die Idee gekommen, den Faust strafrechtlich zu lesen. Und es war mir vorher überhaupt nicht klar, wie viel Mord und Totschlag es da gibt und wie viele strafrechtliche Aspekte und dass letztendlich der gesamte bunte Strauß des deutschen Strafrechts im Faust 1 ist. Das lässt sich wahrscheinlich auch damit erklären, wobei ich glaube, dass sich Goethe da tatsächlich Gedanken drum gemacht hat, dass er ja selber Jurist war und 4 Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, als Anwalt gearbeitet hat.
Ja, das stimmt. Funda, bevor wir in die Vollen gehen, wir wollen dich natürlich noch ein bisschen näher kennenlernen und starten deshalb unsere Kennenlernrunde Faust aufs Herz.
Faust aufs Herz.
Faust oder Margarete?
Faust.
Faust oder Mephisto?
Mephisto.
Natur oder Studierzimmer?
Natur.
Erlösung oder Erkenntnis?
Erkenntnis.
Und ganz zum Schluss, Pakt oder kein Pakt?
Muss ich echt nachdenken. Pakt.
Sehr schön. Gleich mal die Tatsachen schaffen, ne?
Ja.
Ich würde vorschlagen, wir gehen mal rein in diese fiktive Situation. Wir stellen uns jetzt mal vor, dass das Faust-Drama im Hier und Jetzt stattfindet und dieser Fall rund um Gretchen und den Tod ihres Babys, das wäre jetzt der Auslöser, auf deinem Schreibtisch als Strafverteidigerin landet. Mhm. Wie würdest du jetzt in diesem Fall erstmal ganz konkret vorgehen?
Ich würde mir die Akte angucken und mir denken, wie schrecklich. Da ist eine junge Frau, wobei das ja im Fall vom Faust, das Gretchen 14 Jahre alt war, da kann man eigentlich nicht von Frau sprechen, aber gut, sondern eher von einem Kind, wobei juristisch das nicht richtig ist. Ab 14 haben wir ja Jugendliche. Und dann würde ich mir überlegen, was hat diesen jungen Menschen, diese junge Frau dazu gebracht, ihr eigenes neugeborenes Kind zu töten? Und die Gründe können halt vielschichtig sein. Und das wäre letztendlich der Fokus. Oder hat sie das Kind überhaupt umgebracht? Ist es eine Totgeburt gewesen? War das Kind lebensfähig? Also da schließen sich ganz, ganz viele Fragen an.
Das Recht hat sich natürlich seit 200 Jahren ja massiv gewandelt. Aber soweit ich das weiß, auf die Constitutio Criminalis Carolina, auf die man sich damals noch bezogen hat, da ging es unter anderem ja auch darum, oder eine der Kriterien für Kindsmord per Definition war tatsächlich auch, ob das Kind noch gelebt hat und auch lebensfähig war unter anderem. Das würde auch heute auch noch beachtet werden dann.
Ja, natürlich. Ich hatte auch einen Fall. Da habe ich eine junge Frau verteidigt, die ihr Kind bekommen hat in einer gar nicht so großen Notsituation, würde ich sagen. Und das Kind war tot. Die haben das Kind dann versteckt, sie und ihr Lebensgefährte. Es wurde dann gefunden, also letztendlich sehr, sehr gruselige Umstände. Aber der zentrale Punkt war, dass gesagt wurde, unsererseits, also seitens der Verteidigung, das Kind hat nicht gelebt. Und die Rechtsmedizin hat gesagt, doch, es hat gelebt. Und dann stellt sich die Frage, wie stellt man das fest? Und da gibt es eine Lungenschwimmprobe. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt. Letztendlich ganz einfach beschrieben, man guckt, ob in der Lunge des neugeborenen Kindes Luft ist. War da Luft? Hat es geatmet? War da keine Luft? Hat es nicht geatmet? Das ist eine Technik, die nicht in allen Ländern so anerkannt ist, aber in Deutschland letztendlich allgemein anerkannt ist.
Wie ist es denn im Original? Weiß man, wie genau Gretchen das Kind am Ende tötet?
Also sie hat es wohl ertränkt.
Genau, das meine ich mich auch dran zu erinnern. Genau, sie hat das Kind ertränkt. Ob und wie, also ob bei der Geburt oder unmittelbar nach der Geburt oder zur Frage, ob das Kind überhaupt gelebt hat oder nicht, meine ich, im Faust 1 nichts gelesen zu haben. Aber korrigiert mich, wenn ich das übersehen habe.
Nein, das wird schon sehr ausgespart, muss man sagen. Also man kriegt vieles sehr indirekt mit. Alles, was auch die Schwangerschaft und den weiteren Fall und Verlauf dann anbelangt. Das ist wahr. Ich musste nur gerade auch an das historische Vorbild denken. Goethe hatte sich genau inspirieren lassen, sage ich jetzt mal. Das war ja auch kurz, nachdem er dann tatsächlich auch als Jurist quasi wieder zurückgekehrt ist nach Frankfurt 1771 und von diesem Fall um die Susanna Margareta Brandt, eine Dienstmagd, mitbekommen hat. Da hat man dann auch tatsächlich geguckt, ob das Kind schon geatmet hat, laut Gericht. Also man kann das ja wirklich minutiös noch nachvollziehen, diesen Fall tatsächlich.
Das kann man. Und letztendlich war das ja so, dass die Susanna Margarete Brandt eben auch das große Vorbild war, auch vom Namen her Margarete, unser Gretchen. Wobei es ja so ist, dass Goethe selber die Todesstrafe befürwortet hat im Grunde.
Wobei es da, wenn ich richtig mich erinnere, auch unterschiedliche Auslegungen und bis heute Streit unter den Goethe-Kennern gibt.
Ja, also es gibt auf jeden Fall einen späteren Fall, auch nochmal in Weimar, Johanna Katharina Höhn, auch eine Magd 1783. Und da ist eben noch überliefert, dass Goethe in der Funktion als geheimer Rat, als Politiker quasi enger Vertrauter auch des Herzogs, sich noch dafür ausgesprochen hat. Also er hat tatsächlich gesagt, dass auch nach meiner Meinung rätlicher sein mögte, die Todesstrafe beizubehalten. Da wird sich bis heute ein bisschen auch drum gestritten. Er hat natürlich mit der Gretchen im Fiktionalen auch ein bisschen ein Plädoyer geschrieben. Die gesellschaftlichen Umstände, diese Doppelmoral, die damals auch schon herrschte, dieser Druck, der auf die Frauen ausgeübt wurde, auch die existenziellen Ängste, dass man das mehr in den Fokus nimmt und da vielleicht auch angeht. Und das wurde dann sehr als Diskrepanz zu der Aussage und Tat als Politiker und als realer Mensch so genommen. Und,
ja, wunderte mich jetzt irgendwie auch. Ich hätte das anders erwartet, aber tatsächlich, so wie du das gesagt hast, ja, der war schon der Auffassung, man möge die Todesstrafe beibehalten und keine Strafmilderungsgründe so in den Fokus rücken, weil letztendlich der Umstand, dass das Kind halt stirbt, ohne getauft zu sein, dieser religiöse Aspekt damals im Vordergrund stand und nicht die Belange oder die Motive für so eine Tat.
Nun sind wir ja Gott sei Dank an einem Punkt heutzutage, wo man auf keinen Fall mehr eine Frau hinrichten würde in so einer Situation, also egal, welche Umstände jetzt dazu geführt haben mögen, also jedenfalls in Deutschland. Trotzdem die Frage an dich, Funda, wenn du jetzt die Verteidigerin von Gretchen wärst, wofür würdest du plädieren? Man muss ja an ganz vielen Stellen, vor allem mit Blick auf die Taten von Faust und Mephisto, von einer Schuldunfähigkeit oder zumindest von einer verminderten Schuldfähigkeit Gretchens ausgehen, oder? Also klar ist jedenfalls, da hat sich was zugespitzt und dieses junge Mädchen oder diese junge Frau war in einer psychischen Ausnahmesituation.
Also dafür muss man sich einfach nochmal vergegenwärtigen, in welchem Verhältnis der Faust, der Heinrich und das Gretchen, die Margarete, waren. Sie gerade mal über 14 und er geschätzt zwischen Mitte 50 und Ende 50. So, das sind die beiden Protagonisten. Sie wird schwanger, weil sie ihn liebt. Er zeugt dieses Kind aufgrund seiner Begierde. Dass diese junge Frau, dass dieser junge Mensch in dieser Situation möglicherweise doch erheblich eingeschränkt war und sie im Grunde genommen ganz alleine da stand, geächtet wahrscheinlich, dass sie da nicht klar denken konnte und da also mindestens eine verminderte Schuldfähigkeit, wenn nicht eine komplette Aufhebung, also dass sie komplett schuldunfähig war, liegt meines Erachtens ganz, ganz klar auf der Hand. Also ich würde versuchen, diesen jungen Menschen, diese junge Frau dahingehend zu verteidigen, dass man sagte, sie konnte nicht anders. Sie ist schuldunfähig gewesen zum Tatzeitpunkt.
Also Freispruch.
Ja, ganz klar, ja. Aber selbst wenn man nicht dahin kommt, muss man ja im Grunde genommen das, was zu der Schwangerschaft geführt hat, in jedem Fall berücksichtigen. Also da fangen ja schon die anderen Strafbarkeiten durch den Faust und den Mephisto, sagen wir mal, der Mephisto wäre jetzt tatsächlich eine Person, die dem Strafrecht unterliegt. Wir hätten Stalking, wir hätten sexuelle Nötigung, also wir hätten eigentlich die gesamte Bandbreite. Und dann kommt dieser alte Mann, der so tut, als wäre er Mitte 20, Anfang 30, durch den Hexentrunk, der ihn ja verjüngt. Und der, als er dann das Gretchen sieht, sich schockverliebt in sie ist und sie unbedingt haben will. Und letztendlich der Mephistopheles die Gelegenheit schafft, dass sich die beiden kennenlernen. Und das Gretchen, also der Faust, das Gretchen schon ziemlich einwickelt. Und sie eigentlich nicht mehr in der Lage ist, klar zu denken, weil sie ein sehr moralischer Mensch, ein sehr religiöser Mensch ist. Und all das, was er von ihr verlangt, dem ganz klar widerspricht.
Wir haben ja im Laufe unseres Podcasts jetzt schon einige Male darüber philosophiert, wie schuldig oder unschuldig Faust nun wirklich ist. Da ging es primär um die Frage, wusste er eigentlich, wie sehr er von Mephisto manipuliert und um den Finger gewickelt wird? Das müsste man doch in so einem Gerichtsprozess schon mit beachten, oder? Also ist Mephisto der Anstifter und Faust eigentlich nur der Mittäter? Wusste er wirklich, was er da tut und welche Konsequenzen das hat? Also wie würdest du das einschätzen?
Ja, da brauche ich gar nicht lange nachzudenken. Klar wusste der das. Der Mann ist Ende 50, der ist ein Gelehrter, der hält sich für den schlausten Menschen auf Gottes Erden. Der Inbegriff des Gebildeten ist er ja auch, der ist ja so ein Allrounder, der kann ja alles, der kann Medizin, der kann Religion, der kann alles. Und all dieses Wissen genügt ihm nicht oder reicht nicht, damit er zufrieden ist. Und letztendlich ist das ja die Grundlage dieser Einstellung von Faust und diese Selbstwahrnehmung von Faust ist ja letztendlich die Grundlage dafür, dass es zu dieser vermeintlichen Wette zwischen Mephistopheles und Gott kommt, wobei ich der Auffassung bin, dass es gar keine Wette ist, weil Gott eigentlich weiß, was rauskommen wird. Aber das ist wieder ein anderer Strang. Der wusste das und der wollte das. Und der kann nicht sagen, ich bin von Mephistopheles angestiftet worden. Nee, der wollte einfach seinen Begierden nachgehen. Er wollte einen anderen Teil des Lebens kennenlernen. Bisher war er sehr kopfgesteuert und jetzt wollte er einfach mit vollen Zügen das Leben genießen. Und dazu gehörte auch eben eine Frau und in dem Fall das Gretchen.
generell wahrscheinlich keine empfehlenswerte Verteidigungsstrategie, immer alles auf die anderen zu schieben, oder? Also ich wusste ja von nichts, das war ja der Mephisto.
Also so kann man sich auch nicht rausreden. Das ist ja immer mal wieder, dass die Leute sagen, ich habe das und das gemacht, aber das war gar nicht meine Idee, das war die Idee von dem XYZ. Das kann man dann sagen, wenn man geschäftsunfähig ist, wenn man unter einem inneren Wahn erlebt, also wenn man psychisch krank ist, dann kann man sagen, die Stimme in meinem Ohr hat mir das befohlen. Das ist medizinisch nachvollziehbar, das ist jemand, der krank ist. Faust war nicht krank. Ich würde sagen, Faust war ein egoistischer, narzisstischer, größenwahnsinniger Mann, dem es letztendlich vollkommen egal war, ab einem gewissen Zeitpunkt, was mit dem Gretchen ist. Er hat sie geschwängert und hat gewusst, oh, Moment mal, das bringt dem Kind oder bringt dieser jungen Frau Schwierigkeiten, und dann ist er erstmal fort und kommt erst dann wieder, nachdem sie im Kerker sitzt, also biologisch gesehen 9 Monate später, um dann zu sagen, oh, jetzt sitzt die im Kerker und soll umgebracht werden, kriegt ein schlechtes Gewissen und möchte dann sie befreien. Da haben wir ja noch den Straftatbestand der Gefangenenbefreiung sozusagen. Es gelingt ihm nicht, weil Gretchen sich dagegen stellt, weil sie das nicht möchte. Da sagt sie auch, sie erkennt ihn nicht mehr wieder und sagt, Heinrich, mir graut's vor dir. In dem Augenblick sieht sie, was es eigentlich für ein Mensch ist.
Zu spät. Was die ganze Geschichte um Gretchen und die Gretchen-Tragödie im Allgemeinen ja besonders grausam macht, jetzt mal abgesehen von diesem ja, fürchterlichen Kindsmord, ist ja auch, dass quasi das, worauf sie sich bezieht, also dieses familiäre System um sie herum, ja auch systematisch zerstört wird durch Faust und beziehungsweise die Kombi aus Faust und Mephisto. Kann man dann auch quasi sie freisprechen vom Tod der Mutter? Also das ist ja vielleicht auch nochmal eine spannende Gemengelage, weil sie ja quasi die ausführende Person war mit den Schlaftropfen, die sie bekommen hat, um ein Schäferstündchen ungestört haben zu können mit Faust. Aber de facto wusste sie ja nicht, was sie da Mutter da verabreicht, oder?
Mhm. Also Gretchen hat der Mutter diesen Schlaftrunk gegeben. Warum? Weil Faust ihr das nahegelegt hat. Er hat gesagt, ich möchte mit dir diese Nacht verbringen. Sie war ja verliebt in diesen Mann. Mhm. Und letztendlich hat sie auch ihr Gehirn ein bisschen ausgeschaltet, was ja auch nicht gerade ungewöhnlich ist in solchen Konstellationen. Nein, ich meine, sie könnte man dafür strafrechtlich nicht belangen. Man könnte ein Ermittlungsverfahren einleiten, aber am Schluss würde rauskommen, dass sie aufgrund ihres Alters, ihrer Unerfahrenheit überhaupt nicht in der Lage war zu erkennen, kann dieser Schlaftrunk mehr sein. Und ob Faust das wusste, er hätte es wissen müssen. Wer es definitiv gewusst hat, das war Mephisto. Der wusste, was da drin ist. Und er wusste, und der Faust hätte aufgrund seiner medizinischen Ausbildung, denn er war ja auch Arzt, sagen können, oh, das kann in die Hose gehen, aber letztendlich ist es mir egal. Hauptsache, ich kriege das Gretchen ins Bett.
Das wäre dann fahrlässige Tötung?
Ja, nö, das wäre schon so ein bisschen Vorsatz. Also wenn einem etwas egal ist, man sagt, das kann sein, muss nicht, das steht auch nicht im Vordergrund, dolus eventualis, das reicht erstmal.
Weil man könnte ja durchaus fragen, also er wusste, was in den Tropfen ist, aber vielleicht ja nicht die Dosierung. Also möglicherweise dachte er, es wird einfach nur ein langer Dornröschenschlaf, aber dass da jetzt wirklich der Tod die Folge sein könnte. Also es sind ja alles Eventualitäten. Man muss ja davon ausgehen, dass ein Strafverteidiger von Faust genau dieses Argument zu seinen Gunsten bringen würde.
Ja, das würde man wahrscheinlich. Und wenn ich Staatsanwalt wäre, was ich ja ab und an bin, dann würde ich sagen, ey, verdammt nochmal, du bist Arzt und du musst die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass bei einem Menschen, der ein gewisses Alter hat, der vielleicht eine gewisse körperliche Konstitution hat, vielleicht körperlich, also auch körperlich eingeschränkt ist, ein Schlafmittel möglicherweise nur den Schlaf bringt, aber vielleicht noch was viel Schlimmeres. Und das musst du als Möglichkeit in Betracht ziehen. Und wenn du es trotzdem machst, dann ist es dir egal, was die Folgen sein können.
Okay,
würde ich sagen. Als Strafverteidiger würde ich sagen, nee, der hat das nicht gewusst. Der hat dem Mephisto geglaubt, der Arme. Und der wollte ja nun Schlafmittel, denn schließlich ist das ja seine zukünftige Schwiegermutter. Also daraus kann man dann auch wieder eine Riesengeschichte machen, die aber Schwachsinn ist.
Würde man denn Faust und Mephisto gemeinsam als Duo, als, würde man das
nennen? Mittäter?
Als Mittäter, ja. Gemeinsam vor Gericht, ja, behandeln, also oder separat?
Also das Ermittlungsverfahren würde sicherlich gegen beide in die Wege geleitet worden, beide als Mittäter und beide auch in einem Verfahren, weil es einfach prozessökonomischer ist. Es ist ein Lebenssachverhalt und dann macht man das halt zusammen. Ob dann am Ende auch das Gericht diese Gewichtung vornimmt oder diese Einordnung, dass beide Mittäter sind oder ob einer nur Beihilfe und der andere Täter ist, das bringt dann eine umfangreiche Beweisaufnahme, die das sicherlich mit sich bringen würde. Und dann muss das Gericht entscheiden, reicht uns das? Oder muss man sagen, der Faust war eher unwissend oder gelenkt oder auch getäuscht von Mephisto, weil der alles getan hat, um seine vermeintliche Wette mit Gott zu gewinnen.
Um vielleicht nochmal auf den Anfang zu sprechen zu kommen, oder den Anfang. Ich finde es so sehr, sehr spannend mit dem Wissen, dass Goethe eben auch Jurist war und da natürlich auch Kenntnisse vorhanden waren, sicherlich im Bereich auch der Vertragserschließung. Wie er diesen Teufelspakt ausgearbeitet hat. Also der Fauststoff, der ist ja auch wesentlich älter, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ausformungen. Und meistens war es ja in der Vergangenheit, also vor Goethe, auch recht simpel gestrickt. Ne? Also so ein typischer Teufelspakt, ich unterschreibe mit Blut, ich werde Zeit meines Lebens bestimmte Annehmlichkeiten haben oder unbegrenzte Möglichkeiten. Und wenn meine Zeit abgelaufen ist, dann bekommt der Teufel meine Seele. Und Goethe hat das ja eigentlich sehr, sehr schön detailliert ausgearbeitet, dass ja eben dieser Reflexionsmoment auch von Faust mit vorhanden ist. Ne? Also wenn er sagt, wenn ich zu dem Augenblick sage, verweile doch, du bist so schön. Ne? Also eigentlich frage ich mich, Faust ist das ja eigentlich schon bewusst. Also ich habe den Eindruck, er hält sich eigentlich auch ein bisschen schlauer als der Teufel selbst und möchte eben diese Bedingungen mitstellen und drin haben. Aber es geht ja am Ende ja dann doch nicht so gut aus. Ne?
Das ist halt die Persönlichkeit von Faust. Faust, sage ich ja, ist jemand, der von sich aus das Gefühl hat, ich weiß alles, ich kann alles überblicken und all dieses Wissen, was ich habe, reicht nicht, um mich zufrieden zu machen. Ich weiß nicht, was es ist, ich finde es nicht, das bietet ihm ja Mephisto an. Ich zeige dir Dinge, die im Grunde genommen deine Suche zu Ende bringen, weil du das findest, was dich wirklich glücklich macht. Aber er ist der Auffassung, eher wohl nicht. Und wenn er es denn schafft, dann zu sagen, verweile doch für diesen Augenblick, du bist so schön, dann ist es ihm auch egal. Also dann mag Mephisto mit ihm machen, was er will. Oder vielleicht denkt er sich auch, Quatsch, der wird meine Seele nicht kriegen. Wobei ich eher davon ausgehe, dass es ihm egal ist, was mit seiner Seele ist. Weil Faust ist ja kein gläubiger Mensch. Und das würde ja voraussetzen, dass er an die Seele glaubt, was er wahrscheinlich gar nicht tut.
Das spricht eigentlich auch dafür wieder für sein Bewusstsein, auch hinsichtlich der ganzen Taten. Ne? Also eigentlich umso mehr für die Schuld.
Ja, also mein Ergebnis ist, und das, ich habe mich ja jetzt so ein bisschen damit beschäftigt, der Faust ist sowas von schuld, aber sowas von. Und im Grunde genommen ist das ja etwas, was, das Ganze soll ja so im 15. Jahrhundert spielen, wenn ich mich richtig erinnere. Goethe hat es dann so um 1770 oder in der Zeit halt geschrieben oder ein bisschen später. Aber letztendlich hat sich daran nichts geändert. Wir haben Frauen, junge Frauen, kluge Frauen, schöne Frauen, die sich in die Hände von Männern begeben, die sie schamlos ausnutzen, sie zu Prostitution zwingen, ihnen das Geld abnehmen, mit dem vagen Versprechen, sie sind die eine, was sie nicht sind. Und man fragt sich, wieso lassen die sich das gefallen? Und letztendlich ist es bei Gretchen und Faust nichts anderes. Gretchen weiß, wenn sie schwanger wird von ihm, nicht ehrlich, dann ist sie geächtet, dann wird sie eine Außenseiterin. Und all das nimmt sie in Kauf, nur um diesen Mann zu haben. Wofür? Das ist ein alter Kerl. Also sie hat ja noch ihr ganzes Leben vor sich.
Wir haben jetzt mal wieder den guten Faust ein bisschen durch den Kakao gezogen, wie schon einige Male zuvor. Aber Mephisto ist ja trotz allem auch ein Mittäter, das haben wir schon festgehalten. Ich frage mich, weil ich bin nun wahrlich im Bereich Recht und Strafrecht ein absoluter Laie. Gibt es denn überhaupt den Straftatbestand Täuschung und Manipulation als eigenen?
Also es gibt den Tatbestand des Betruges, das hat aber immer was mit einem Vermögensvorteil zu tun. Ob man den jetzt hier, der Mephisto hat ja nichts davon, dass Gretchen ihre Unschuld an den Faust verliert. Er bekommt ja nur seine Seele. Da müsste man schon sehr weit spinnen, um dann von einem Betrug auszugehen, weiß ich nicht. Der Mephisto macht das, was letztendlich seine Bestimmung ist. Er bringt Faust dazu, seine Seele praktisch als Einsatz zu bringen und tut dann alles, um eben diesen Einsatz für sich zu bekommen. Und das ist ja auch das, was Gott weiß. Und Gott ist ja nicht derjenige, der in Mephisto einen gleichwertigen Wettpartner sieht, sondern Gott steht über allem. Das weiß auch Mephisto in gewisser Weise.
Ich frage mich trotzdem, wie dieser Mephisto mit seinen manipulativen Techniken, die er ja hat und zweifellos hat, sich rausreden würde trotzdem. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er heute, obwohl unser Rechtssystem so gut ist, wahrscheinlich es sogar schaffen würde, sich aus der Affäre zu ziehen. Also es ist so meine Vorstellung davon. Und dass Faust dann am Ende alleine da sitzt und zu Recht auch verurteilt werden würde. Aber es wäre, glaube ich, trotzdem nicht ganz fair, weil wir haben immer von der sprichwörtlichen Möhre oder von dem Lolli gesprochen, den Mephisto ihm immer wieder vorhält und den er natürlich am Ende greift. Aber es gibt verschiedene Stellen, beispielsweise bei der Tötung von Valentin, wo Mephisto auch ganz aktiv ins Geschehen eingreift, was für den Außenstehenden aber vielleicht gar nicht unbedingt so ersichtlich ist. Und er könnte sich immer wieder aus der Affäre ziehen.
Nein, das würde er nicht. Wir haben ja die Form des Anstifters. Anstiftung zur Tötung von Valentin. Letztendlich hätte Faust den Valentin überhaupt nicht besiegen können, wäre Mephisto nicht eingeschritten und hätte die Kampfkraft von Valentin eingeschränkt. Die Geschichte mit dem Schlaftrunk, auch das ist eine Geschichte, die Mephisto angeleiert hat. Und all das, Anstifter wird gleich ein Täter bestraft. Das spielt keine Rolle. Aber ich gebe mal zu bedenken, also unabhängig davon, dass ich Mephisto strafrechtlich verantwortlich halte und meine auch in gewissen Tatkomplexen ihn verurteilen zu müssen, muss man sich ja noch immer die Rolle vergegenwärtigen, die Mephisto hat. Er sagt ja von sich selber, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will, aber stets das Gute schafft. Also jeder weiß, oder Faust weiß, mit wem er sich eingelassen hat. Und er kann nicht sagen, ich wusste es nicht. Und der hat mich manipuliert. Nö, der wollte ja manipuliert werden. Das ändert aber nichts an der Strafbarkeit der Handlungen von Mephisto, nach meiner Auffassung.
Wie viele Jahre würden die beiden wohl als Haftstrafe aufgebrummt bekommen?
Also gut, wir haben ja zwei Todesfälle. Die Mutter von Gretchen und den Valentin. Selbst wenn man, also bei der Mutter würde ich schon von einem Mord ausgehen. Hast ja schon automatisch lebenslang. Dann hast du die Tötung von Valentin. Also ich denke mal, wenn man beide als Mittäter oder Anstifter oder wie auch immer, auf eine lebenslange Strafe würde ich schon bei beiden kommen. Und ich würde auch wenn ich mich ganz dolle anstrenge, nichts Positives an den beiden Kerlen sehen.
Ich finde das herrlich, Funda. Vielen Dank. Ich habe wirklich das Urvertrauen, dass wenn jemand den Teufel verknacken könnte, dann wärst es du.
Da wäre ich ganz weit vorne. Wobei ich trotzdem finde, dass der Mephisto eine großartige Figur ist und für mich die absolut interessanteste Figur. Also, ja. Aber das ist natürlich ganz, ganz subjektiv.
Aber erzähl mal, weil das interessiert mich doch. Und vor allem interessiert mich, da würde ich gerne das noch hinten dran schieben. Du hast nämlich vorhin bei unserer Kennenlernrunde dich für Faust entschieden und nicht für Gretchen. Warum? Weil du hast ja offensichtlich kein gutes Bild von dem.
Nö, aber das ist der Bösewicht in einem Spielfilm ist immer der interessanteste Charakter. Das Gretchen ist eine fromme, liebe, familienbewusste junge Frau. Gut, aber sie ist nicht interessant. Sie entwickelt sich zwar, aber nicht zum Guten. Und der Faust ist vielschichtiger. Der ist auf der Suche, der ist nicht nett. Und ab und zu kriege ich, wenn ich das so mir angeschaut habe, habe ich auch schon Gewaltfantasien gekriegt, weil ich mir gedacht habe, was bildet der sich ein? Aber der kriegt einen. Ne? Der schafft es, dass man sich mit ihm beschäftigt. Und Mephisto ist für mich der Großartigste, weil wenn man sich schon an den Prolog im Himmel denkt, wie er mit Gott spricht, der ist witzig, der ist eloquent, er ist ja kein Mensch, aber wenn er einer wäre, würde ich sagen, er ist kein netter Mensch, er ist ein Nihilist und das macht ihn unheimlich spannend.
Falls ihr Fans von True Crime seid, haben wir an dieser Stelle noch einen Podcast-Tipp für euch. Der Podcast ARD Crime Time. Der Eiskellerfall Tod nach der Disco heißt die neue Folge.
In diesem Fall aus Aschau im bayerischen Chiemgau wird ein junger Mann zunächst wegen Mordes verurteilt. Sein angebliches Opfer? eine junge Frau. Doch Jahre später wurde er wieder freigelassen und für unschuldig erklärt.
ARD Crime Time rekonstruiert die Ermittlungen und Gerichtsprozesse und es geht um das, was nun bleibt nach dem endgültigen Urteil Ende 2025.
Den Podcast gibt es werbefrei in der ARD Audiothek.
Also, halten wir nochmal fest. Es lassen sich wahnsinnig viele Parallelen von Goethes Faust auch 200 Jahre später immer noch ins Hier und Jetzt ziehen. Aber würden Gretchen, Faust und Mephisto heute vor Gericht stehen, da würden viele Dinge anders laufen als damals. Und ich glaube, wir können an dieser Stelle mal ganz klar sagen, zum Glück.
Aber sowas von, genau. Früher war nicht alles besser. Also jetzt ist schon richtig und gut so, wie es ist. Zumindest was die juristischen Geschichten angeht.
Ich würde sagen, wir gehen mal über von der Vergangenheit in die Zukunft mit unserer KI-generierten Faust-Fortsetzung. Liebe Funda, ich nehme dich noch mal ganz kurz mit. Wir haben ja nun das große Finale vor uns. Passiert ist bisher Folgendes. Also Faust ist erwacht nach wahrscheinlich Ende des zweiten Teils in einer fernen Zukunft, in der alles KI gesteuert ist und er bekommt von Mephisto die Genialität, eine klügere, noch weisere KI zu entwickeln, die die ganze Welt steuert. Er nennt diese KI Sophia und es beginnt im Prinzip eine Realität sich zu entwickeln, in der die Menschen immer weniger eigenständig sind und die KI für sie das Denken, das Fühlen, alles übernimmt. Es gibt dann auch eine Widerstandsbewegung im Untergrund, im Verborgenen, die sich gegen diese Sophia wehrt. Und Faust, der irgendwann realisiert hat, dass er ganz schön Quatsch gemacht hat, hat sich nun dieser Untergrund-Widerstandsbewegung angeschlossen und im letzten Teil die KI bzw. den Kern der KI zerstört. Aber da er der Schöpfer dieser KI ist, am Ende auch sich selber zerstört. Und an dieser Stelle setzen wir die ganze Geschichte fort mit der finalen Folge.
Faust Reloaded.
Zehntens. Erlösung oder Verdammnis. Faust stirbt in den Trümmern seiner eigenen Schöpfung. Die KI ist besiegt, doch die Welt ist irreparabel verändert. Die Menschen sind frei, aber wissen nicht mehr, was Freiheit bedeutet. In seinen letzten Momenten sieht Faust Mephisto über ihm stehen. War es das wert? Fragt der Dämon. Faust kann nicht mehr antworten. Mephisto lächelt. Wir sehen uns dann in der nächsten Welt.
Oh, wow. Sehr dystopisch.
Aber sowas von.
Aber zumindest die KI hat ja Fausts moralischen Kompass offenbar noch nicht ganz aufgegeben, weil hier steht ja am Ende doch ein Mephisto als der Bösewicht der Bösewichte da und Faust mehr oder weniger als das Opfer. Also hat Faust sich vielleicht doch überschätzt und stärker manipulieren lassen, als er anfangs dachte? Fragezeichen. Ich probiere es nochmal, ihn zu rehabilitieren.
Hm, glaube ich nicht.
Du bleibst bei deiner Einschätzung.
Ich bleib dabei. Ja, ich bleib dabei. Wobei mich das ein bisschen an Terminator erinnert, den ich ja einen der großartigsten und visionärsten Filme aller Zeiten finde.
Also,
es war super.
Vielen, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung. Das ist natürlich ein schweres Thema. Trotzdem möchte ich jetzt mal vorsichtig sagen, es hat viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Und ich bin jetzt irgendwie auch froh, wir haben viel über Schuld und Unschuld von Faust gesprochen, dass wir am Ende jetzt ganz klar nochmal sagen können, bei allem, was er vielleicht an manipulativen Strategien von Mephisto abbekommen hat, der Typ ist nicht ganz koscher und er hat nicht rechtens gehandelt und wir haben ihn dafür jetzt verknackt. Zum Finale von Faust Forward.
Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Und ich finde auch schön, dass auch Gretchen und ihre Rolle nochmal ein bisschen Raum hier bekommen hat natürlich. Ne? Weil das ist ja de facto so, man redet immer viel über den Faust und auch im übertragenen Sinn über die Täter. Aber die Frauen und eben auch, wie ich sehe, das Opfer werden oft ein bisschen vernachlässigt. Deswegen ist es auch schön, dass wir das nochmal reflektieren konnten. Vielen Dank.
Ich danke euch, es hat mir total viel Spaß gemacht. Es war eine Reise in meine Vergangenheit als Oberstufenschülerin. Das war wunderschön.
Bevor wir uns fürs Erste von euch verabschieden müssen, haben wir noch eine weitere Hörempfehlung für euch.
Und zwar den Podcast Orte und Worte. Der geht dorthin, wo Literatur entsteht und Literatur spielt. Die Hosts Nadine Kreuzhaler, Anne-Doro Krohn und Stefan Oschwart treffen Autorinnen und Autoren an Orten, die wichtig sind für ihre aktuellen Bücher.
Egal, ob im Schwimmbad, am Schreibtisch oder beim Spazierengehen, die Gespräche sind persönlicher als im Studio, denn ein Ort ist nie neutral. Ein Buch, ein Ort, eine Begegnung, so das Motto.
Jede Woche gibt's eine neue Folge. Orte und Worte findet ihr in der ARD Audiothek, auf Apple Podcasts und den Webseiten des RBB. So, das war's, ihr Lieben. 10 Folgen Podcast Faust vorwärt liegen hinter uns und es wird Zeit, sich zu verabschieden.
Aber was sagst du denn, Sophie? Nach 10 Folgen Faust kreuz und quer gelesen und ins Heute geholt, kannst du dich jetzt doch ein bisschen mehr mit Goethes Klassiker anfreunden?
Ja, das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite bin ich vor allem Fan geworden, gar nicht mal unbedingt von dem Stoff, sondern von den vielen, vielen tollen Menschen, die wir hier zu Gast hatten und die jeder für sich so spannende, faszinierende Perspektiven auf diesen Stoff geboten haben, sodass ich indirekt ganz häufig jetzt, wenn ich durchs Leben gehe, Faust-Momente erkenne und damit auch gleichzeitig an eine dieser Gesprächspersonen zurückdenken muss. Und das ist das, was ich am meisten genossen habe. Natürlich neben dem Fakt, dass wir hier immer zusammen im Studio saßen.
Und das finde ich doch wirklich das schönste und persönlichste Fazit, oder? Ich denke, das ist das, was die Klassiker am Leben hält, dass wir sie uns zu eigen machen, zu was Persönlichem machen und dass jeder das für sich herausnehmen kann, was ihm am meisten zusagt und ihm auch vielleicht weiterhilft.
Wir hatten auf jeden Fall viele Momente, von denen wir gesagt haben, sie hätten doch verweilen müssen, weil sie so schön waren. Wir hoffen, euch ging es auch so und wollen uns nochmal ganz herzlich fürs Zuhören bei euch allen bedanken. Lasst uns doch gerne eine Bewertung da, wo auch immer ihr uns hört. Und wenn ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr das unter podcast@klassik-stiftung.de oder über die Social-Media-Kanäle der Klassikstiftung Weimar und des MDR Thüringen tun.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und auf bald.
Faust Forward ist eine gemeinsame Audioproduktion von der Klassikstiftung Weimar, ARD Kultur und MDR Thüringen.
ARD